Und herzlichen Dank für die nette Einladung und Begrüßung. Ich bin gern gekommen. Wir hätten es eigentlich bei Lanthelmes dann noch zum Mittagessen weitergemacht. Das geht nun nicht, aber davon ist dieser Gottesdienst ja unberührt. Ich möchte euch danken für die Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden. Manche von euch haben das gemacht. Und ich bin froh für diese Möglichkeit, diesen Tag, den Totensonntag, die Möglichkeit des Gedenkens. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir das machen können. So, jetzt wird es dann doch nochmal korrigiert. Warum ist das wichtig, eine Kerze anzuzünden? Warum ist das wichtig, Namen und Geschichten noch einmal zu hören? Warum ist das wichtig, das zu tun, obwohl es doch dann wieder wehtut? Es ist wichtig, weil Trauer Abschiedsliebe ist und so wie man eine lange, lange Zeit mit jemandem unterwegs war, so macht es keinen Sinn und ist auch gar nicht möglich, einen Knopf zu drücken und dann ist das vorbei. Abschiedsliebe, Trauer, wir Gestalt haben. Und der Raum zu geben, das ist gut. Und ich glaube, es ist auch wichtig, eine Idee zu bekommen, wie das ist, wenn ich selbst mal nicht mehr da bin. Dass die anderen mich nicht vergessen. Dass ich immer noch eine Rolle spiele. Dass meiner selbst, meiner Gedanken, meiner Schiffserkenntnisse gedacht wird, dass das nicht einfach nur weg ist. Deswegen, der Sonntag, an dem wir an die denken, die gegangen sind, ganz wichtig. Der Totensonntag, der dann auch Ewigkeitssonntag heißt, der weitet den Blick. Weitet den Blick auf das, was gekommen ist, was kommt, was da ist in Realität für die, die hier schon nicht mehr sind. Weiß, dass ich als Kind mal versucht habe, Ewigkeit zu denken. Hatte ich Kopfschmerzen danach, weil das ja gar nicht aufhört. Ich stellte mir das wie so eine Straße vor. Ich dachte, was mache ich mit einer Straße, die kein Ende hat? Wenn ich dann noch denke, die soll ich laufen? Also das war schwierig. Dann weiß ich aber, dass ich als Kind gedacht habe, wer ewig da ist, wo die anderen, die noch hier sind, noch nicht sein können, der muss zumindest keine Angst haben, dass die dann weg sind, denn die sind ja dann jetzt immer da. Ich sehe sie alle wieder. Und zumindest als Kind war das für mich ein Gedanke, der tröstlich war. Wer Ewigkeit denkt, im Blick auf die, die uns so lieb und teuer sind und waren und gegangen sind, der denkt dann immer auch Ewigkeit in der Nähe Jesu. Ewigkeit in der Nähe dessen, der mich festhält. Und dann heißt Ewigkeit, das hört nie wieder auf. Nie wieder hört das auf. Diese Nähe, dieses Getröstetsein, dieses Gehaltenwerden, ohne Ende. Das begleitet und das tröstet. Und wir, die wir hier sind, die wir an einem solchen Tag mitdenken, wir dürfen wissen, dass diese Beziehungsnähe zu Jesus und zu Gott, dem Vater, die in der Ewigkeit nicht aufhört, ja heute schon da ist. Die Bibel sagt uns, dass schon heute das so ist, dass uns von seiner Liebe nichts trennen kann. Aber die Bibel sagt auch, dass das, was wir heute erleben, eher Stückwerk ist. Und dass in der Ewigkeit aus dem Stückwerk ein Ganzes wird. So merken wir, dass wir uns manchmal mehr und manchmal weniger getragen fühlen. Dass wir manchmal mehr und manchmal weniger Frieden erleben. Das ist dann unser Glaube, der gestaltet werden will. aber es ist das, was als Beziehung schon heute beginnt und was sich dann in Ewigkeit fortsetzt. Und das ist das, wozu wir einladen. Das ist das, wozu Gemeinde da ist, anderen genau das zu erzählen. Und es wäre vermutlich auch arg wenig, nur auf die Ewigkeit hin einzuladen, sondern schon auch auf die Begleitung dieses Jesus Christus im Hier und Jetzt. In der Bibel kennen wir viele Geschichten, viele Beispiele von Menschen, die uns das eben näher bringen sollen. Du bist eingeladen. Du bist geliebt und gewollt. Und wenn du diese Einladung annimmst, dann verändert sich in deinem Leben etwas. Für uns ist das wichtig, weil die Bibel uns berichtet, dass Entscheidungen getroffen werden und unser, mein und ihr und dein Leben uns sehr deutlich vor Augen führt, dass Entscheidungen noch immer wieder erneuert werden wollen, erneuert werden müssen, immer wieder neu bestätigen. Zachäus, genau so eine Person der Geschichte. Genauso eine Person aus der Bibel. Und lasst es mich direkt am Anfang sagen, ganz zum Schluss, allerdings dann fett gedruckt, steht: Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Den Menschen zu begegnen und ihnen sagen: Mit mir an deiner Seite kann Leben gelingen. Das ist die Klammer im Ausgang des Kirchenjahres und mit Weihnachten, beziehungsweise im Vorlauf dem Advent, dem Eingang ins neue Kirchenjahr. Das ist die Klammer, das ist die Geschichte. Das ist die Aussage, das ist die Botschaft. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dann hier auf dieser Welt und für die ganze Ewigkeit. Lass mich eine Vorbemerkung machen. Der Zachäus ist eine Geschichte, die du und sie und ich, wenn wir vielleicht vor 20, 30, 40, 50 Jahren in den Kindergottesdienst gegangen sind, seitdem kennen. Und als wir in der Vorbereitung waren, habe ich gesagt: Du, mach das mal, lass diese Geschichte trotzdem nochmal lesen, auch wenn wir sie alle kennen. Warum? Weil ich euch gleich einladen möchte, in diese Geschichte einzutauchen. Und das vielleicht ein bisschen anders, als wir das gewohnt sind, als das so üblich ist. Wir kennen das alle, wenn wir uns in eine Szene, in eine Situation hineindenken wollen, dann versuchen wir Bilder zu malen. Jeder, der ein bisschen Kunst mag, weiß, es gibt viele Gemälde von biblischen Geschichten. Und diese Kunst, diese Bilder, die versuchen es uns so darzubringen, dass aus einem einfachen, schnöden, geschriebenen Satz etwas in uns entsteht. Und ich möchte mit euch zusammen ein Bild vom Zachäus malen. Ich sage das deswegen vorher, weil in Bildern manchmal Details auftauchen, die so in der Schrift gar nicht stehen. Die es uns aber leichter machen, einzutauchen und anzudocken. Und das wünsche ich mir, dass wir beim Zachäus andocken können, dass wir die Fragen und vielleicht Ideen seines Lebens für uns auch noch einmal hören können und dass uns auch etwas mitnehmen kann, was vielleicht im Bild gemalt so gar nicht da steht. Ich muss das immer im Vorfeld sagen, weil je nach Gemeinde danach Brüder kommen, vielleicht so wie euer verstorbener Bruder, und mich an die Seite nehmen und sagen: Bruder Meier. Und wenn ältere Brüder zu mir Bruder Meier sagen, dann weiß ich immer schon, was kommt. Ich wünsche mir, mit dem Bekenntnis zu der Aussage, ich bin gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, eine Klarheit über diese Botschaft. Aber ich wünsche mir, dass ihr euch einladen lasst, an dieser Stelle diese Geschichte einmal anders, ein bisschen ausgeschmückter, ein bisschen individueller zu hören. Und wenn dann der eine oder die andere sagt: Ja, da bin ich drin, das will ich nochmal neu festmachen, dann ist auch dafür so eine Kerze gut geeignet, Tipp, man kann sich auch so eine einzelne Kerze rausnehmen, die dann an einer bereits brennenden anzünden und dann wieder reintun. Nun klickt ihr doch für mich, aber auch das ist in Ordnung. First picture. Ja. Nee. Doch. Es ist wie eine Szene aus dem Urlaub. Als wäre die Sonne aufgegangen. Die Wolken sind weg und er, Zachäus, kann wieder bis ganz nach oben schauen. Wir sehen es. Weite hat der Engel Platz gemacht. Was für ein Gefühl. Und das nach einer so langen Zeit. Wirklich daran geglaubt hatte er eigentlich schon nicht mehr. Nur war da immer diese Sehnsucht gewesen. Und die hatte nie aufgehört, ein Teil an seiner Seele zu nagen. Das war ein Teil von ihm geworden. Zu hoffen darauf, dass sich in seinem Zachäus-Leben noch einmal irgendwann irgendwie irgendetwas ändert. Und jetzt, wo er zurückschaut, stellt er fest, es ist alles anders. Er ist frei. Er kann wieder atmen, hat den Ballast und die Ketten seines Lebens abgeworfen. Jetzt kann für ihn alles neu beginnen. Dabei schaut er zurück. Und du machst das nächste Bild. Danke. Er schaut zurück auf sein Leben, wie es bisher war. Und dieses Leben war ja nicht schlecht gewesen. Er hatte einen Job, Zoll, mit Einflussmöglichkeiten und er hatte jede Menge Geld verdient. Ein Teil davon legal, der andere, naja, wollten Menschen nicht betrogen werden? Sie machten es ihm aber auch zu leicht. Sie mochten ihn nicht und er mochte sie nicht und deswegen hatte er kein schlechtes Gewissen. Eigentlich waren sie selbst schuld. Er hatte keine Freunde, aber Geld. Irgendwann hatte er für sich beschlossen, lieber einsam und reich als einsam und arm. Wenn dann halt das nicht mit dieser Sehnsucht gewesen wäre. Wenn er nicht einschlafen konnte, dann klopften diese Fragen an. Wenn es still war, dann brüllte das, warum? Warum ist mein Leben eigentlich so, wie es ist? Könnte es nicht anders sein? Wird man so geboren? Mit Sehnsucht? Mit bohrenden Fragen im Herzen? Oder war in seinem Leben irgendwann irgendetwas schiefgelaufen? Die Psychologen sprechen ja immer von der Kindheit, davon, dass da der Schlüssel liegt. Also wirft er einen Blick zurück in seine Kindheit. Wir schauen auf das nächste Bild. Klein sein bedeutet anders sein. Szenen tauchen auf. Er steht abseits ein wenig und schaut zu, wie die anderen spielen. Zuschauen ist aber nicht mitspielen. Die anderen wollten ihn nicht dabei haben, weil er immer verliert. Er ist immer zu klein. Die anderen sind immer größer. Beim Fußballspielen war er immer der Letzte, der in eine Mannschaft gewählt wurde, weil dann kein anderer mehr da war. Beim Klettern auf die Bäume, denn er kam ja nicht mal an den untersten Ast dran. Immer zu klein, immer abseits. Eine andere Szene, die treibt ihm nach so vielen Jahren immer noch einen Kloß in den Hals. Er hatte allen Mut genommen, um sie zu fragen, ob sie zusammen essen. Da hatte sie ihn ausgelacht, ob er eine Leiter mitbringen würde. Zum einfachen Ausweg hatte er dann nicht mehr den Mut gehabt. Schmerzen und Tod als Begleiterscheinungen von einem Suizid, das war nicht, was er sich traute. Und deswegen sagte er dem Leben den Kampf an, den Kampf ums Überleben. Als kleiner Mann, der als kleiner Junge so viele Verletzungen erlebt hat. Und dabei machte er eine Entdeckung, die ihm weiter half und seinem Leben eine neue Richtung wies. Wir malen dieses Bild. Wir hatten vorhin das gemalte Bild des kleinen Jungen, das ich mich traue zu malen, weil von einem kleinen Mann die Rede ist. Wir malen ein weiteres Bild. So steht es nicht da. Es mag so oder anders gewesen sein. Ein heißer Tag und sie hatten alle Durst gehabt. Er war der Einzige, der etwas zu trinken dabei hatte. Und plötzlich scharten sie sich um ihn. Plötzlich wollten sie etwas von ihm. Und er entdeckte, wenn ich etwas habe, dann bin ich etwas. Wenn ich etwas besitze, dann gelte ich. Dann bin ich akzeptiert. Also muss ich sehen, dass ich etwas werde, indem ich etwas habe. Geld und Macht, die klassischen Dinge, die zu leben haben, das Leben vorschreibt. Wenn es um Geld geht, ist es egal, ob ich groß oder klein bin. Dinge, die uns heute vielleicht sehr vertraut vorkommen. Vielleicht nennen manche das eine Ersatzbefriedigung oder eine Flucht. Er, Zachäus, nannte es die Rettung, seinen Weg ins Leben. Und aus dieser Überzeugung macht er seinen Beruf. Wir sind wieder ganz in dem, was wir in der Heiligen Schrift lesen. Er kontrolliert die Warenwege und sichert die Steuereinnahmen. Logisch, dass man dabei nicht beliebt ist. Aber das Beliebtsein, das war ja nie ein Thema. Das Außenseitertum, das war er ja gewohnt. So fließt ein wenig Geld hin zu den Besatzern und eine kleine Menge direkt in seine eigene Geldbörse. Macht und Geld, nun ist er, weil er hat, eigentlich zufrieden. Wir machen das nächste Bild. Und noch eins. Vielleicht wäre das Leben des Zachäus immer so weitergelaufen. Macht und Geld, keine Freunde. Mit dem sich selbst einreden, bei mir ist alles in Ordnung, ich bin glücklich und zufrieden. Und in gelegentlichen Schwächen, wenn seine Sehnsucht anklopft. Vielleicht wäre sein Leben immer so weitergelaufen, wenn dann nicht plötzlich Jesus aufgetaucht wäre. Überall redeten sie von ihm. Auch am Zoll war das ein Thema. Hast du schon gehört? Der kommt jetzt auch hier hin. Gehst du hin? Na klar gehe ich hin. Jesus sollte in die Stadt kommen. Jeder würde da sein. Die Reichen und Schönen, damit man sie sieht. Die Armen und die Kranken, weil sie hofften, dass eine Begegnung mit Jesus ihr Leben verändert. Denn genau das hatten alle berichtet. Wenn du auf diesen Jesus triffst, dann wird in deinem Leben etwas anders. Und Zachäus muss sich das fragen. Will ich das eigentlich, dass sich mein Leben verändert? Und diese Frage, die geht noch ein Stück tiefer. Habe ich jetzt alles, was ich brauche, um glücklich leben zu können? Oder habe ich es nicht? Ich sage es ja immer. Den anderen. Danke, es geht mir gut. Ich sag mir das ja selbst. Danke, es geht mir gut. Und dann manchmal, ne, eben nicht. Und du und ich und wir kennen das auch. Danke, es geht mir gut. Kennt ihr diese hohlen Begegnungsphrasen? Hi, alles fit? Ja klar, muss doch. Also schon der Atem für diesen Satz ist eigentlich eine Verschwendung. Einfach nichts aussagt. Habe ich, was ich brauche oder nicht? Kann ich mit Sehnsucht leben oder nicht? Oder weist Sehnsucht einem auch den Weg? Das nächste Bild. Jericho ist voll. Auf der Straße, auf der Jesus entlangkommen will, kein Durchgang mehr. Dicht an dicht. Zachäus, der sich entschieden hatte, da gehe ich auch hin, der weiß, wie es ausgehen würde, wenn er jetzt versuchen würde, nach vorne durchzukommen. Hallo, ich kann nicht so gut sehen, ich bin nämlich so klein. Darf ich mal bitte weiter nach vorne? Sie würden ihn nicht durchlassen. Sie würden ihm zeigen, dass seine Nasenspitze genau auf der Höhe ihrer Ellenbogen ist. Denn jetzt ist er kein mächtiger Mann am Zoll. Jetzt ist er nur einfach ein kleiner Unbeliebter und der nervt. Das also geht nicht. So lesen wir es. Aber nach Hause will er auch nicht. Nach Hause will er auch nicht, denn er fühlt, jetzt darf er nicht weg. Manchmal ist das so. Ich weiß nicht, wie deine oder ihre Bekehrungsgeschichte ist. Aber viele berichten, es gibt diesen einen Moment, da fühle ich plötzlich in mir, jetzt spricht der da vorne redet, oder jetzt spricht dieses Lied oder diese Andacht oder dieser Vers nicht zu allen anderen, sondern jetzt spricht er zu mir. Diese Einladung, die da jetzt ergeht, sag ja zu diesem Jesus, die meint jetzt mal niemand anderen, sondern nur mich. Und Zachäus merkt, hier bahnt sich etwas an, das seine Chance ist. Deswegen alternativlos, er will Jesus sehen. Und dann lesen wir, es sieht den Baum, der ist groß genug. Und er hat Blätter, hinter denen er sich verstecken kann. Und wir schauen einmal im nächsten Bild auf dieses. Und wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich mir das Bild geschenkt, weil ihr habt es ja hier. Allerdings weder das noch das ist ein Maulbeerfeigenbaum. Und ich kann mich an meine Kinderbibel erinnern, ich weiß nicht, ob das ein Maulbeerfeigenbaum, aber der hatte riesige Blätter. Und das ist für den Zachäus exorbitant wichtig, dass dieser Baum riesen Blätter hat. Denn es ist nicht auszudenken, wenn die anderen sehen würden, dass er in den Baum raufklettert. Da wäre der Gespott bis in alle Ewigkeiten klar. Er möchte Jesus sehen, aber er möchte nicht gesehen werden. Nicht zuletzt wieder deswegen, weil sonst seine ganze Lebenszufriedenheit, die er zur Schau stellt, wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen möchte. Er möchte draufschauen. Das kenne ich. Das halten Menschen kaum aus, wenn andere sehen, dass sie ihr Leben nicht im Griff haben. Das will keiner. Das halten Menschen kaum aus, wenn andere sehen, dass sie ihr Leben nicht im Griff haben und deswegen Jesus brauchen. Wer würde sich hier schon vor die Gemeinde stellen und sagen, übrigens, ich habe euch was vorgemacht, stimmt gar nicht. Machen wir das Drama in der Szene kurz. Jesus bewegt sich auf diesen Baum zu. Und dem Mann da oben, dem Zachäus, dem wird heiß und kalt. Denn Bäume wachsen ja nicht mitten auf der Straße. Er hatte gedacht, über diese Straße läuft Jesus, die ganze Masse hinterher. Und er ist am Rand und kann drüber gucken und sich so ein Bild von dem machen. Aber jetzt verlässt er die Straße. Ja, das ist das Bild. Da steht nicht, Jesus verlässt die Straße. Aber zumindest am Straßenrand wird der Baum sein. Jesus hält auf diesen Baum zu. Zachäus, der sieht, dass diese ganzen Menschenmassen ja jetzt mitkommen und sich alle unter seinem Baum versammeln. Dem wird immer schwummriger. Und wenn der das gelesen hätte, was da steht, was wir als Jahreslosung haben, der hätte sich doch niemals auf diesen Baum getraut. Aber es nützt nichts. Jesus stellt sich unter den Baum. Und dann spricht er die magischen Worte, komm herunter, ich will dich heute besuchen. Ich weiß nicht, ob ich fragen darf, was verstecken wir, du und ich. Denn noch einmal, ich habe gesehen in meiner Kinderbibel, wie Zachäus sich versteckt. Ohne Erfolg versucht er der Aufmerksamkeit zu entgehen und wünscht sie sich gleichzeitig. Das ist ja verrückt. Der möchte beides. Und du und ich, wir vielleicht auch? Beides. Möglichst in Ruhe gelassen werden und möglichst wahrgenommen werden. Möglichst die eigenen Themen nicht ansprechen müssen und sie möglichst in Jesu Händen gut aufgehoben wissen. Möglichst nicht sagen müssen, ich wage noch einmal einen Neuanfang und nichts wichtiger, nichts dringender als das. Wenn Jesus vor uns stehen würde heute und sagen würde, ich lade dich ein. Ich lade dich ein, die ewigkeitsrelevante Entscheidung nochmal neu zu treffen. Und dafür manche Fassade vielleicht auch endlich in die Tonne zu kloppen. Noch einmal neu und ehrlich zu starten. Wenn wir Zachäus verstehen könnten, weil das Lachen und das Beteuern des Glücklichseins manchmal einen faden Beigeschmack hat. Nun, liebe Geschwister, bei der Frage, wer bin ich eigentlich, die sich ja unmittelbar anschließt, bin ich so froh, dass wir an dieser Stelle nicht mit dem deutschen Entweder-Oder kommen müssen, sondern mit dem biblischen sowohl als auch. Ihr kennt vielleicht diesen Satz, der da heißt, jetzt zeigt er oder sie ihr wahres Gesicht. Ich halte ihn für Quatsch. Ich glaube, wir haben viele Gesichter. Ich glaube, wir haben viele unterschiedliche Wesenszüge. Wir haben gelernt, Zachäus zu analysieren, damals schon im Kindergottesdienst, als den geldgierigen und unsympathischen Machtmenschen. Und deswegen habe ich das Bild gemalt. Wir erahnen auch den verletzten kleinen Jungen, der als erwachsener Mann jetzt frei sein möchte. Und ich denke, das darf uns entlasten. Wir sind nie nur so oder nur so. Wir sind immer alles, was uns ausmacht. Du kannst Ältester sein und Hauskreisleiter und im Chor und dann gleichzeitig ängstlich, verzagt und sehnsüchtig. Beides gemeinsam und miteinander. Und Jesus stellt sich unter den Baum und sieht durch die Blätter und ahnt unsere Angst, von anderen gesehen zu werden und bittet uns nach unten. Komm runter, ich möchte dich besuchen, möchte bei dir einkehren. Ich möchte dein Leben verändern. Und es ist verrückt, Jesus lässt sich nicht von dem Besuch abhalten bei Zachäus, obwohl die Menschen schäumen. Er besucht einen Sünder. Und das Wunder geschieht. Dem Zachäus wird völlig egal, was der Rest der Welt von ihm denkt. Er kommt darunter. Wir lesen sogar, er nahm Jesus mit Freuden auf. Da hatte es schon Klick gemacht in seinem Herzen. Voller Freude von dem Baum. Und für ihn wird anderes wichtig. Ehrliche Liebe empfinden. Das Ja des Jesus über dem Leben hören und glauben. Die mit Geld gefüllte Leere der Seele des Zachäus erhält die Nahrung, die sie wirklich braucht. Liebe. Die mit Geld gefüllte Leere seiner Seele erhält die Nahrung, die sie wirklich braucht. Liebe. Da ist es dann fast eine Randnotiz, dass wir lesen, dass er sein Geld verschenkt. Es ist nicht mehr wichtig. Er muss sich daran nicht mehr festhalten. Es kann er denen zurückgeben, vielfach zurückgeben, denen er es weggenommen hatte. Früher als Kind habe ich gedacht, der ist pädagogisch unterwegs, so eine selbst auferlegte Strafe. Mittlerweile glaube ich, es ist mindestens auch Ausdruck dieser neuen Freiheit. Ich bin wertvoll, weil Jesus mich liebt, nicht weil ich Geld habe oder gut reden kann, jung bin, und gut aussehe. Ich bin einfach nur wertvoll, weil er mich liebt. Und das, liebe Geschwister, ist am Totensonntag eine der ganz wichtigen Botschaften. Weil wir, wenn wir über den Tod eines anderen Menschen nachdenken, immer auch eine Reflexion auf den eigenen haben. Und die von euch im Herbst des Lebens wissen, das dauert auch keine 50 Jahre mehr. Und jeder von uns weiß, das kann auch morgen sein. Und ohne den Angstfaktor an dieser Stelle ausspielen zu wollen, es tut gut zu wissen, ich bin gehalten. Hier und in Ewigkeit. Und die, die im Herbst ihres Lebens merken, dass die klassischen wichtigen Dinge weniger werden, der Aktionsradius weniger wird, die körperliche und psychische Belastung weniger wird. Wir dürfen es hören. Du bist geliebt, du bist wertvoll. Und seine Liebe macht dich zu diesem wertvollen Menschen. Zachäus hat es so erlebt. Früher steckte er fest in den Ketten von Geld und Macht. Und jetzt schauen wir auf das letzte Bild. Und hören die Worte vom Anfang noch einmal. Als wäre die Sonne aufgegangen. Die Wolken sind weg und er kann wieder ganz bis nach oben schauen. Weite hat der Enge Platz gemacht. Was für ein Gefühl. Und das nach einer so langen Zeit. Wirklich daran geglaubt, dass sich in seinem Leben noch etwas ändern kann, hatte er eigentlich nicht mehr. Nur war da immer diese Sehnsucht gewesen und die hatte nie aufgehört, an seiner Seele zu nagen. Es war ein Teil von ihm gewesen, zu hoffen. Darauf, dass es sich irgendwann etwas ändert. Und nun ist alles anders geworden. Er ist frei. Er kann wieder atmen, hat den Ballast und die Ketten abgeworfen. Nun kann alles neu beginnen. Für ihn in seinem Leben und in seiner Ewigkeit, für dich und für mich, die wir Ja sagen und uns immer wieder neu einladen lassen von diesem Jesus. In diesem Leben und in Ewigkeit.